Was haben Leitungswasser, Meeresfrüchte, Bierflaschen, Babywindeln und unser Körper gemeinsam? Na, habt ihr eine Idee? Okay, dann hier ist mal die Lösung. Sie alle enthalten Mikroplastik, mehr oder weniger. Na und, wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, kann ja nicht so schlimm sein, wir leben ja auch noch. Aber mal zum Vergleich. Während der Treibhauseffekt bereits seit 200 Jahren bekannt ist und schon 1850 CO2 für die Erderwärmung verantwortlich gemacht wurde, gibt es immer noch eine ganze Menge Menschen, die den Klimawandel leugnen. Das Thema Mikroplastik ist aber erst seit ein paar Jahren ins Bewusstsein der Menschen angekommen. Und erst in den letzten 3-4 Jahren wurde Mikroplastik als ernsthafte Gefahr für die Natur und auch für uns Menschen erkannt. Wie lange wird es jetzt wohl noch dauern, bis das in den Köpfen als wirklich ernsthafte Gefahr bei uns ankommt? Und zwar am besten vor den Mikroplastikpartikeln, die bereits in den Gehirnen gefunden wurden. Und natürlich ist ganz klar, wer für den Verbrauch und die Verbreitung von Plastik verantwortlich gemacht wird, nämlich wir, die Verbraucherinnen und Verbraucher. Klar, muss ja so sein. Aber ob das so stimmt und was wir idealerweise dagegen machen können, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Denn Mikroplastik ist kein Zukunftsproblem, es ist passiert jetzt. Und zwar auch in uns.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo zur 60. Folge von Gewinn mit Sinn, dem Podcast rund um sinnstiftendes Unternehmertum. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich heute ganz besonders auf Dr. Katrin Schuhen, Gründerin und Geschäftsführerin von Wasser 3.0 und Autorin der wirklich empfehlenswerten Bücher Die Wasserrebellin und Kriminalfall Mikroplastik. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Schön, dass wir heute sprechen können hier.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Katrin, ich habe es ja gerade schon so angeteasert, aber die ersten Kunststoffe wurden ja eigentlich zu der gleichen Zeit erfunden, als auch bekannt wurde, dass CO2 verantwortlich für die Erhitzung der Erde ist. Also es sind schon so gut 180 Jahre, ne? Ja, aber erst 1972 hat dann der Meeresbiologe Edward Carpenter eine Studie zum Thema Mikroplastik im Meer veröffentlicht. Aber so ins Bewusstsein der Deutschen ist das Thema erst so, glaube ich, so, hast du geschrieben, so ab 2010 gekommen und dann auch nur so nach und nach. Wie kommt das, dass dieses Thema noch so von vielen so unterschätzt wird?
Ja, wenn man sich die ganze Historie mal anschaut, sieht man, am Anfang waren die Alltagshelfer. Und bei den Alltagshelfern ist es tatsächlich so, wir freuen uns daran, dass es sie gibt und wir freuen uns daran, dass wir sie einsetzen können und nutzen dürfen. Und so war es eben bei den Kunststoffen auch. 1950 begann die Massenproduktion, dann kamen zum Beispiel Produkte wie die Nylonstrümpfe, die Tupperware, die vielen Lego-Bausteine, Playmobil-Figuren und so weiter und so fort. Das heißt, Mikroplastik überall als unseren Spielzeugen, in den Alltagsprodukten, die wir verwenden, in vielen, vielen Verpackungen. Und sie waren ja ein Segen. Und irgendwann kam der Moment, wo man feststellte, das ist nicht nur ein Segen, diese tollen Produkte zu haben, sondern eben auch ein Fluch, weil wir müssen uns ja auch um die Abfallrouten kümmern. Und die Konfrontation mit den Abfallrouten kam dann, als sichtbar Plastikmüll in der Umwelt immer mehr detektiert wurde und gesehen wurde. Große Plastikmüllberge immer häufiger auch in den Medien aufgetaucht sind und man sich so fragte, wie kann das eigentlich sein, dass diese Alltagshelfer jetzt in unserer Umwelt liegen und so langsam aber stetig zerfallen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil man eben als erstes nur in Produktionswegen gedacht hat und dann kam auf einmal der Abfallweg dazu und die große Frage, was machen wir eigentlich? Und im gleichen Atemzug eben dann auch die Mikroplastikdetektion, also man fand dann immer kleinere Partikel, man fand immer mehr und überall und im Essen, im Trinken, in der Luft und so. Das ist natürlich so ein Fortschritt in der Wissenschaft, dass man sich auf die Suche begibt, kommt's her, was kann man tun und so weiter und so fort. Und es ist aber wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich diese Alltagshelfer-Diskussion dann in eine Umwelt Problematik umgemünzt hat und wie wir als Menschen, als Konsumenten da mitten rein als zentrale Figuren gestellt wurden, statt vorne in der Argumentation anzufangen.
Ja, weil ja, das schreibst du ja auch in deinen Büchern, schon fast überall im Körper mittlerweile Mikroplastikpartikel gefunden wurden. Ne? Und jetzt heißt dein aktuelles Buch ja auch Kriminalfall Mikroplastik. Übrigens sehr schön, du hast gerade Tupperware gesagt, ne? In der Eifel, wo meine Frau herkommt, dann sagt Tupperware. Aber die hat ja auch jeder Haus. Halt. Aber kommen wir wieder zurück zum Kriminalfall Mikroplastik. Und das habt ihr ja wirklich wie eine ja, tatsächlich ganz spannende Ermittlungsakte aufgebaut. Und das ist dann ja auch ein recht starkes Framing. Ne? Man hat da sofort das Bild Täter-Opfer im Kopf. Aber mir schien dann das Problem ganz schnell zu sein, dass es ja nicht nur massenweise Opfer gibt, nämlich wir alle und die Umwelt, sondern auch durchaus einige Täter, die dann auch noch zusammenarbeiten. Und dann steht da ein Satz in deinem Buch, da ließ es mir dann schon kalt den Rücken runterlaufen. Nicht die Gesellschaft ist der Verursacher, es sind die Produzenten, eine Politik, die sie gewähren lässt. Klingt ja fast schon so ein bisschen unlösbar, weil gegen die kommt man ja nicht so ohne weiteres an. Ne?
Naja, ich sage mal, die Politik und die Produzenten, das ist ja, sind ja auch Teile der Gesellschaft. Das sind ja auch Menschen hinten dran. Die Menschen haben Familie, die Menschen haben Kinder, die Menschen wollen sauberes Wasser trinken. Und ich bin dann tatsächlich immer auf der Fragestellungsseite, warum muss man das auseinander separieren und warum kann man es nicht gesamtgesellschaftlich lösen und warum braucht es Regulatorik, wenn man tatsächlich es schaffen kann, mit sinnvoller Aufklärungsarbeit, mit sinnvollen Produktentwicklungen, mit sinnvollen politischen Regulatoriken, die halt dann auch umgesetzt werden in Zeitschienen, die halt nicht 20, 25, 30 Jahre in die Zukunft schauen, sondern vielleicht von heute auf morgen auch mal reagieren, dann schafft man es tatsächlich auch bei einem solch großen Thema wie Mikroplastik einen Turnaround einzuleiten. Aber wenn halt jeder selektiv nur betrachtet wird, dann schafft man nie dieses komplette Bild aufzuzeichnen. Und wir haben halt versucht, mit Kriminalfall Mikroplastik wirklich einmal das gesamte Puzzle komplett auf den Tisch zu legen, zu sagen, das sind die Puzzleteile und jeder hat sein Päckchen zu tragen, aber jeder hat auch die Chance, Dinge zu verändern.
Jetzt hast du gerade gesagt, die haben ja selber Kinder, da muss ich leider einwenden, Katharina Reichert, 3 Töchter, Friedrich Merz glaube ich auch und er hat sogar schon Enkel und trotzdem juckt die der Klimawandel nicht und die ziehen ihre Fossilindustrie durch. Deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtig. Aber kann es auch sein, dass sich erstmal viele Menschen, auch gerade in Deutschland, sicher fühlen, weil wir hier ja ohnehin so das Land der DIN-Normen, des TÜVs und vieler Vorschriften sind. Und da denken sich doch bestimmt auch viele, ach, das wird schon alles mit rechten Dingen zugehen. Die wissen, was sie tun. Dabei, und das ist auch eine Zahl aus deinem Buch, die mich so ein bisschen geschockt hat, atmen Erwachsene bis zu 68.000 Mikroplastikpartikel täglich ein, Kinder immerhin auch bis zu 47.000. Das ist ja eine irre Zahl. Und dann schreibst du dazu, viele Produkte sind nie in Ordnung und sie werden überprüft, weil es nicht verpflichtend ist. Zugespitzt könnte man jetzt sagen, es gibt da doch anscheinend schon eine kleine Gruppe gewissenloser und gieriger Menschen, die uns systematisch mit den Produkten aus ihren Unternehmen vergiften. Und die Politik weiß zwar Bescheid, unternimmt aber nichts. Oder wäre das jetzt vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt?
Die Frage, also ich versuche es tatsächlich immer positiv zu framen. Die Frage ist ja, was braucht es, um hier eine sinnvolle Maßnahme zu ergreifen, damit es erst gar nicht so weit kommt. Und das steht und fällt natürlich mit der Analytik. Mhm. Und das steht und fällt auch mit der Datenbereitstellung, mit der Datentransparenz und auch der Interpretation der Daten und dann auch dem Abschätzung eines Risikopotenzials. Aber wenn ich halt politisch keine Datenaufzeichnung vorschreibe, kann hinten zu keinem Zeitpunkt eine sinnvolle Risikoanalyse stattfinden und man kann auch nicht irgendwo abschätzen, welche Gefahren durch Produkte entstehen. Und diese Lücke zu schließen, das funktioniert tatsächlich nur mit einer sinnvollen, einheitlichen Analytik.
Aber daran hapert es ja noch, ne?
Genau, und daran hapert es. Die EU-Kommission hat jetzt verabschiedet, dass sie versucht, in den nächsten 18 Monaten zumindest mal die Harmonisierung und Standardisierungsstandards nach vorne zu bringen, mit dem Ziel, eine Standardisierung oder eine standardisierte Methode in der Mikroplastikanalytik zu etablieren. Bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die sich hier offerieren, aus dem wissenschaftlichen Kontext, aber auch aus anderen Bereichen und immer wieder den gleichen Fragestellungen, habt ihr auf die Sauberkeit des Labors geachtet, habt ihr die Fremdkontaminationen eingedämmt und so weiter? Sind die Daten wirklich valide? Habt ihr sie überprüft? Das sind halt unfassbar viele Datenpakete, die jetzt gemacht werden müssten, um nach 18 Monaten auch diesen Standard so zu präsentieren, wie es die EU gerne hätte. Oder man beschäftigt sich mal mit den Daten, die bereits da sind. Und das machen wir ja auch sehr intensiv. Und schaut halt, wie bekommt man diese Daten tatsächlich harmonisiert? Wie bekommt man aussagekräftige Informationen? Und wie können dann aus diesen aussagekräftigen Informationen auch Maßnahmen abgeleitet werden? Das ist eine super spannende Geschichte, weil dann stellt man nämlich sehr schnell fest, dass es eigentlich schon einen Standard gibt.
Ja, vielleicht müssen wir hier mal einen ganz kleinen Break machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du weißt ja sehr wohl, wovon du redest. Nicht nur, weil du Unternehmerin bist vom Unternehmen Wasser 3.0, das wäre jetzt erstmal okay, ja, Unternehmerin, aber du bist ja selber Wissenschaftlerin, ne? Und kommst aus der Chemie. Du weißt also, wovon du redest. Hast einen sehr ungewöhnlichen Werdegang, ne? Von eigentlich ganz andere Ideen, Musik studieren, vielleicht Sport machen zur Chemikerin. Aber da hast du tatsächlich ja auch einen sehr, sehr tiefen Einblick.
Also ich habe in der Polymerindustrie auf der einen Seite promoviert, aber auch sehr lange gearbeitet. Das heißt, ich habe tatsächlich auch in Forschung und Entwicklung polymerproduzierendes Gewerbe viele Polymere herstellen lassen in den jeweiligen Anlagen und Reaktoren und habe eben auch viel Analytik betrieben. Das heißt, ich kenne zumindest das Problem von der einen Seite schon sehr, sehr gut. Von der anderen Seite habe ich mich dann genähert im Rahmen der Juniorprofessur, wo ich organische und ökologische Chemie eben auch forscherisch wie auch im Bildungsbereich 6 Jahre lang vorangetrieben habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt schaue ich auf die andere Seite der Medaille. Wie sieht's eigentlich mit dem Umweltproblem aus? Das heißt, ich schaue tatsächlich permanent auf beide Seiten. Wo kommt's her? Was passiert in der Umwelt und wieder zurück und kann dadurch sehr schnell korrelieren und auch ableiten, wo Fallstricke sind, Fehlinformationen existieren, aber wo eben auch dann die Lösungsoptionen sich auftun. Und für mich eben als Chemikerin, ich komme von der molekularen Ebene. Und für mich als pragmatisch denkenden Menschen, überall da, wo Mikroplastik ist, muss es weg. Und das sind so die Ansätze, die wir auch bei Wasser 3.0 verfolgen, wo wir einfach sagen, wir sind eine gemeinnützige Organisation. Hier geht es nicht darum, Profit zu generieren, um des Profits willen, sondern wir sind mit einem gesamtgesellschaftlichen Auftrag gestartet, Wasser, sauberes Wasser ohne Mikroplastik bereitzustellen und geben dafür einfach 24/7 alles.
Gab es denn irgendwann mal so ein Heureka-Moment, wo du, der Heureka kann man vielleicht nicht sagen, aber wo du sagtest, ach du Scheiße, Mikroplastik ist ja echt ein ernsthaftes Problem. Oder gab es da mal so einen Moment, wo du sagtest, jetzt muss ich da aber noch mal tiefer reingehen? Oder ist das so im Laufe der Forschung nach und nach so ins Bewusstsein gekommen?
Ja, wenn man sich das anschaut, wir haben 2016, also vor 10 Jahren, war die Fragestellung, die wir uns selber im Rahmen der Forschung gestellt haben, können wir Mikroplastik entfernen? Und Entfernung bedeutet immer noch für uns und bedeutete damals für uns, wie können wir tatsächlich Mikroplastik aus einem Prozess entnehmen, um damit dann weiter arbeiten zu können? Und das war die Fragestellung 2016, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir in die technologische Entwicklungsarbeit und entwickeln eine komplett neue Technologie. Fernab von jeglichen Filtern, die das Problem nur verschleppen, aber nicht lösen können. Und haben dann eben Heureka, die Hybrid-Kieselgele, entwickelt, die in der Lage sind, Mikroplastikpartikel zu verklumpen und eben dann wie Popcorn an die Wasseroberfläche zu transportieren. Das kann man super einfach abschöpfen und hat Wasser ohne Mikroplastik und ein Produkt, mit dem man weiterarbeiten kann. So, das war Heureka. Was aber damals noch nicht existierte, war die Analytik. Sprich, wo ist der sinnvollste Ansatzpunkt für Heureka, die Lösung? Und da mussten wir natürlich erstmal mit der Analytik hinterher sein. Gewässeranalytik, Kläranlagenanalytik, industrielle Abwasseranalytik, Trinkwasseranalytik. Und dann stellt sich halt fest, im Trinkwasser haben wir kein Problem. Das ist das bestüberwachteste Lebensmittel in Deutschland. Da müssen wir keine Lösung einsetzen. Also wir brauchen keine Filter oder irgendwelche Aufbereitungsanlagen fürs Trinkwasser.
Also das ist ja schon mal eine gute Nachricht für alle. Das Leitungswasser hier in Deutschland kann man relativ unbeschadet trinken. Da muss man sich gar keine Sorgen machen.
Genau. So, und dann war die zweite Frage, ist es der Ozean? Weil viele denken ja, Trillionen von Partikeln im Meer, das ist eine Botschaft, die kommt über die Medien bei den Menschen an. Oh mein Gott, das Meer ist belastet, wir werden alle sterben. Nein, wenn man mal die Trillionen von Partikeln auf die Menge des Wassers im Meer bezieht, ist es ein Mikroplastikpartikel pro Liter. Mhm. Das heißt, auch hier macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn, diesen Mikroplastikpartikel pro Liter irgendwo in diesem Liter zu suchen, um ihn dann zu entnehmen und wieder zu verwerten. Es ist einfach viel zu viel Wasser, viel zu hoch verdünnt.
Da wäre am besten, das ganze Makroplastik rauszuholen, damit erst gar keine Mikroplastikpartikel entstehen.
Genau, da wäre das ein sinnvoller Weg oder einfach auch zu verhindern, dass an Land viele Menschen einfach den Müll ins Meer kippen. Ja. Das wären sehr, sehr gute Maßnahmen an dieser Stelle. Wenn man dann mal den Fluss hochgeht, Richtung kommunale Kläranlage, Richtung die Industrien, sieht man halt, wie die Konzentrationen immer weiter ansteigen. Das heißt, Man hat dann Hotspots, die man definieren, die man identifizieren kann mit einer sinnvollen Analytik. Das ist das kommunale Abwasser. Das ist das industrielle Abwasser, kommunalen Abwasser so 100, manchmal auch mehr, manchmal ein bisschen weniger Partikel nach 3 Reinigungsstufen und im industriellen Abwasser teilweise deutlich über 1 Million Partikel pro Liter.
1 Million Partikel pro Liter. Ups.
Also die sieht man auch, weil das ist nämlich dann so eine milchig trübe Suppe, die man dann vorfindet. Und dann weiß man auch, wo tatsächlich die sinnvollen Entfernungsstrategien sind, also wo es sinnvoll ist zu entfernen. Weil wenn man die Millionen Partikel pro Liter aus dem Wasser an dem Ort der Entstehung entfernt und es gar nicht erst zur Weiterleitung in die Umwelt oder zur kommunalen Kläranlage kommt, dann kommt auch niemand an die Limits, weder die Umwelt noch die kommunale Kläranlage, die es dann managen muss. Und dadurch können wir natürlich den Strom von Mikroplastik komplett in die Ozeane reduzieren. An Land eine Lösung mit Schutz des globalen Mikroplastik-Emissionsspiegels.
Das heißt, du hast quasi zwei deiner Zielgruppen gerade genannt. Das eine sind schon die Kläranlagen. Und das andere sind aber auch Unternehmen, die quasi die Verursacher eigentlich sind. Jetzt gibt's ja tatsächlich die neue EU-Kommunalwasserrichtlinie, der berühmte Karl. Finde ich also nett, Karl kann man sich merken. Und der verpflichtet ja Kläranlagenbetreiber zur Einführung von einer 4. Reinigungsstufe, um Mikroschadstoffe und andere schwer abbaubare Substanzen zu entfernen. Und da soll auch endlich mal das Verursacherprinzip berücksichtigt werden. Spielt euch das so in die Karten oder? Ja, schlecht für euch.
Du hast schon das richtige Wort genannt. Es handelt sich um Mikroschadstoffe.
Okay.
Und Mikroschadstoffe ist nicht Mikroplastik.
Verdammt. Okay.
Ja, also Mikroschadstoffe sind die typischen Pharmazeutika, Pharmazeutika-Rückstände, Pestizide und alles das, was gelöst als Chemikalien im Wasser vorliegt. Mikroplastik ist alles, was fest im Wasser vorliegt, mit einer Größe kleiner 5 mm. Also Partikel und das andere ist gelöst. Das eine ist homogen verteilt, überall die gleiche Konzentration. Das eine kann mal hier viel sein, am nächsten Punkt wenig, am nächsten gar nichts, am übernächsten wieder mega viel. Also das sind so die typischen Schwerpunktthemen bei Mikroplastik, auch wenn es ums Monitoring geht. Wo muss ich eigentlich was messen, damit ich überhaupt meine Aussage treffen kann? Und wie häufig muss ich messen? Was Karl vorgibt, ist eben, wir müssen eine 4. Reinigungsstufe jetzt neu bauen für die kommunalen Kläranlagen, die sich um die Mikroschadstoffe kümmern. Mikroplastik ist außen vor.
Ach so, okay.
Mikroplastik wird in einem Zweizeiler benannt. Wir könnten ja mal anfangen zu monitoren, 2-mal im Jahr, aber nur auf den großen Kläranlagen. Und wenn man 2-mal im Jahr jeweils 1-mal Mikroplastik an einem bestimmten Tag beprobt, schafft man weder repräsentative Datenaufzeichnung, noch schafft man irgendwie eine Regulatorik auf den Weg zu bringen, die auf Daten beruht, die tatsächlich Sinn macht. Weil auch hier können wir sagen, aus der Wasser 3.0 Welt, 4 Jahre Mikroplastik-Monitoring, wir müssen mindestens 2-mal im Monat aufzeichnen, um überhaupt eine Aussage treffen zu können und am besten 4-mal im Monat, damit es tatsächlich dann auch in ein Vorsorgeprinzip beim Kläranlagenbetreiber geht. Also dass man sagen kann, hier erwarten wir höhere Mengen an Mikroplastikeinträgen aufgrund von und dann kann der Kläranlagenbetreiber entsprechend darauf reagieren. Das ist tatsächlich in der Wasserwirtschaft absolute Zukunftsmusik. Weil wenn man sich das vorstellt, es kommt sehr häufig vor, dass in der Wasserwirtschaft, in der kommunalen Kläranlage, wird ein Wert, also man nimmt eine Probe, schickt diese Probe in ein externes analytisches Labor. 4 Wochen später schickt das externe analytische Labor den Bericht und sagt, da war was drin. Das hätte da nicht drin sein dürfen. Und dann sagt halt der Kläranlagenbetreiber, es ist aber schon seit 4 Wochen auf dem Weg zur Nordsee.
Also dumm gelaufen.
Es ist tatsächlich, Nachsorge ist nicht möglich und Vorsorge ist nur dann möglich, wenn man die Daten entsprechend auch auswerten kann. Und damit sind wir im Budget. Natürlich wieder in der Frage, wer soll es zahlen, wenn diese Datenaufzeichnung gemacht werden soll. Und damit ist die Schere ist mit einem Mal auf und die Schneise ist riesig, weil man natürlich auf der einen Seite Gewähr leisten will, dass wir weiterhin sauberes Wasser haben, aber eben auch die Komplexität der Eintragspfade aufzeichnen muss. Und es kostet alles Geld.
Das heißt, die Unternehmen werden jetzt auch nicht gerade begeistert sein, wenn ihr ankommt und ihnen anbietet, dass sie das jetzt bei sich machen sollen. Oder haben die einen konkreten Return of Invest, wenn sie es machen? Das wäre ja auch mal spannend, dann zu wissen, ne? Also der Nutzen.
Also das ist das super Spannende. Also bei uns geht es in der ersten Instanz, wenn wir mit Unternehmen sprechen, geht es nicht ums Thema Mikroplastik per se, sondern es geht darum, wie kann man eigentlich einen Prozess nachhaltiger gestalten. Da kommen dann diese typischen Begriffe wie Circular Economy, wie kann ich Abfallströme reduzieren, wie kann ich Prozesschemikalien reduzieren, wie kann ich mein Wasser wiederverwerten, um damit einfach Geld zu sparen durch sinnvolle Maßnahmen. Und da spielt dann Energie eine Rolle, da spielt der CO2-Footprint eine Rolle, da spielt die Wasserqualität eine Rolle. Und damit ergeben sich dann unterschiedliche Ebenen, wo Mikroplastik für uns immer mitläuft, aber für die Unternehmen ein Add-on ist. Und das ist halt super spannend zu sehen, wie, wenn man von dem reinen, was ist möglich mit dem Abwasser aus dem industriellen Betrieb, was ist tatsächlich fürs Industrieunternehmen möglich an Geld zu sparen. Das ist der eine wichtige Aspekt. Und was sind das für Benefits auf der langen Sicht für die Umwelt und die Gesellschaft. Und damit kommt dann CSRD, trifft dann auf tatsächlich unmittelbaren Wirtschaftsfaktor. Also wie werden Prozesse günstiger und trotzdem nachhaltig und rentabel? Und wir hängen halt mit Mikroplastikentfernung mittendrin und zeigen eben, wie der Weg aussehen kann.
Gibt es denn da Zahlen, die du nennen könntest, was so ein Unternehmen tatsächlich sparen kann?
Alleine schon die Tatsache, dass eine Anlage 90% Wasser wiederverwerten kann, ist eine große Triebfeder, weil dadurch sinkt der Frischwasserbedarf.
Ah, okay.
Dadurch, dass wir den Abfallstrom qualifizieren für die Wiederverwertung, entstehen keine Abfallgebühren, sondern es entsteht tatsächlich ein Return on Invest, weil man ja die Produkte auch noch verkaufen kann für den Wiederverwertungszweig. Und dadurch, dass unsere Anlagen energetisch tatsächlich nahezu keinen Strom benötigen und viele Anlagen abgestellt werden können, die vielleicht in diesem Prozess integriert sind, die gar nicht notwendig werden, kommt mit einem Mal richtig viel Geld zurück in die Kassen. Und das Schöne ist, das noch an der Stelle erwähnt, in vielen industriellen Prozessen werden Chemikalien eingesetzt, um diesen Prozess überhaupt fahren zu können, um überhaupt das Ziel mit dem jeweiligen Prozess erreichen zu können. Und wir können dafür sorgen, dass diese Chemikalien wiederverwertet werden. Und Chemikalien werden immer teurer und dadurch natürlich auch hier wiederum ein ziemlich guter Business Case.
Das sind ja schon eigentlich recht krasse Argumente oder gute Nutzen, ne? Und vor allen Dingen denke ich auch gerade oder kam in den Kopf, wenn ein Unternehmen jetzt ohnehin einen Nachhaltigkeitsbericht macht, dann ist das ja auch durchaus eine sehr positive Geschichte dort, wenn man nachweisen kann, dass man sich darum kümmert und dass man da auch diesen Teil mit berücksichtigt. Weil oft wird ja nur nach CO2 und was weiß ich nicht geguckt. Und dieses Thema fällt ja oft noch so ein bisschen hinten runter, ne?
Ja, es geht tatsächlich um diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Also sich hinzusetzen, zu sagen, was kostet mein Prozess aktuell und was kann ich mit wirklich richtig guten Maßnahmen innerhalb des Prozesses, wo auch der Prozessingenieur sagt, da gehe ich mit, das unterstütze ich voll und ganz, was kann ich tatsächlich an Kosten einsparen? Und wenn alle im Unternehmen, also nicht nur das höhere Management von was begeistert sind, sondern wirklich bottom-up von den Menschen, die an den Anlagen stehen, da auch die Triebfeder dahinter ist, an den Prozessen etwas herumzuschrauben, um sie entsprechend zu optimieren und nicht einfach nur mit dem großen Kochlöffel irgendwelche Dinge zu verändern, dann wird da tatsächlich so ein ganzheitliches, gesamtgesellschaftliches Konstrukt draus. Und dann schafft man auch die Mitarbeiter zu motivieren und entsprechend auch dann die Maßnahmen im Unternehmen lebensfähig in der Außenwelt zu gestalten. Man schafft einen Kommunikationszweig in die Außenwelt. Das sind ganz spannende Dinge, die sich da mit einem Mal ergeben und wo man eben den Mehrwert auch generieren kann.
Jetzt kommen halt wichtige Begriffe da zusammen. Einmal Wertschätzung natürlich gegenüber den Menschen, gegenüber der Umwelt. Es schafft Sinn innerhalb des Unternehmens. Wenn Sinnstiftung im Unternehmen ist, dann sind die Mitarbeiter meistens viel engagierter. Und es ist natürlich sehr, sehr gut für das Image nach außen. Und es wird natürlich auch über so ein Unternehmen ganz anders geredet, wenn man über solche Themen das sagt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das für euch ein wichtiges Thema wäre im Unternehmen, dann gibt's hinter in den Shownotes die Kontaktdaten beziehungsweise den Kontakt zu Dr. Katrin Schuhn und natürlich auch zu Wasser 3.0, sodass ihr euch informieren könnt und mit denen dann mal in Kontakt treten könnt. Und dann macht er was für die Umwelt und spart eine Menge Geld. Aber jetzt muss ich trotzdem mal fragen, du hast das Stichwort gerade gesagt, womit ihr arbeitet, euer Heureka-Moment, Hybrid-Kieselgele. Sind das Kieselsteine, die ich ins Wasser werfe oder was ist das?
Im Endeffekt ja, nein, nicht ganz. Also Hybrid-Kieselgele sind Siliziumdioxidverbindungen. Jetzt sagt jeder, oh, das hört sich ziemlich chemisch an. Ist es aber nicht, weil es ist Quarzsand basiert.
Also das, was ohnehin in der Umwelt überall gibt.
Genau, aber eben modifiziert. Mhm. Das ist eine alchemistische Reaktion. Die gab es schon an und dazu mal. Das ist eine typische Reaktion, wo man solche Vorläuferverbindungen von Quarzsand in Wasser zu einer neuen Verbindung und Wasser reagieren lässt. Das Ganze nennt sich Sol-Gel-Prozess. Und das Spannende ist einfach, dass man, wenn man die richtigen Ausgangsverbindungen zusammennimmt, die auch noch testet, ob sie giftig sind oder nicht giftig sind, weiß, dass sie nicht giftig sind. Und dann neigen die dazu zu verklumpen. Mhm. Entweder, wenn sie zu hoch dosiert sind mit sich selber, dann reagieren die ähnlich ab, wie wenn Mikroplastik da sind. Oder man weiß genau, da ist so und so viel Mikroplastik drin. Dann gebe ich genau meine Menge an Hybrid-Kieselgel dazu. Dann kommt es auch zum Verklumpen. Es entsteht keine giftige Verbindung vor, während, nach dem Prozess. Das heißt, es ist uns natürlich extrem wichtig, weil wir sehr nah an der Umwelt agieren, dass wir eben gewährleisten können, dass hier nichts Negatives passiert, weder für Mensch, Umwelt noch für die Tiere und die Pflanzen. Und am Ende des Tages wird das Produkt, also unsere sogenannten Agglomerate, auch wieder entnehmen können.
Genau, du hast gerade mal gesagt, die kann man weiterverwerten. Für was werden die weiterverwertet?
Man muss sich das so vorstellen, dass man jedes einzelne Produkt aus den jeweiligen Prozessen qualifizieren muss. Das läuft bei uns durch ein Analytikprogramm durch. Das machen wir auch nicht selber, sondern das lassen wir tatsächlich extern zertifizieren und qualifizieren, damit wir auch hier auf der sicheren Seite sind, wo dann der Weg in die Wiederverwertung gehen kann. Das kann die Bauindustrie sein, das kann dann in die Straßenkonstruktion gehen, das kann in komplett neue Produkte gehen und da macht sich tatsächlich, also ergeben sich unfassbar viele Optionen entlang der Qualifizierung des Produkts. Weil auch hier ist es natürlich extrem wichtig. Jetzt kann jeder sagen, das sind die Agglomerate, da hängt Mikroplastik drin. Was passiert, wenn dann in dem Produkt das einfach wieder rausgeht? Ist es ja auch wieder in der Umwelt. Mhm. Genau das zu gewährleisten, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einem sogenannten Leaching kommt. Das heißt, dass irgendwelche Stoffe in diesen Agglomeraten aus dem Agglomerat raus in die Umwelt gehen oder dass da irgendwelche Mikroplastikpartikel dann doch wieder in die Umwelt gehen. Genau diese Untersuchungen werden im Vorfeld gemacht, bevor großtechnisch ein Produkt hergestellt wird, damit einfach klar ist, die Prozesskette ist sauber, die Prozesskette hat keine negativen Einflüsse auf die Umwelt und die Prozesskette ist vor allen Dingen auch rentabel.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall so, als ob es sehr schlüssig ist. Klingt für mich. Aber so ist das jetzt irgendwie eine Riesenanlage, die man da aufbauen muss? Oder was muss man sich da vorstellen, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ja, klingt für uns super, können wir machen und das würde bei uns sehr gut passen, aber was kommt denn da so auf mich zu?
Und genau hier ist es eigentlich auch wieder spannend zu sehen, wie die Industrie reagiert, wenn man sagt, was braucht ihr denn? Also wie viel Wasser soll behandelt werden und wie viel Platz habt ihr zur Verfügung? Oder wie viel Platz bekommen wir von euch? Das heißt, es sind Anlagen, die sind teilweise sehr, sehr klein und kompakt verbaut, wenn einfach der Platzbedarf, manchmal stehen sie höher, manchmal stehen sie niedriger, je nachdem, wie tatsächlich das Anforderungsprofil ist und auch an unterschiedlichen Orten im Prozess. Und man muss sich das so vorstellen, das ist eigentlich nichts anderes als ein großer Kochtopf. Da wird das Wasser eingeleitet, da gibt es entweder einen Rührer oder es wird entsprechend mit der Hangabtriebskraft, also mit der Erdanziehungskraft gearbeitet und man erzeugt dann diesen Wirbelstrom und in diesem Wirbelstrom erfolgt dann die Lokalisation der Partikel und die Zudosierung des Hybrid-Kieselgels. Das ist tatsächlich, das ist kein Rocket Science, das erfordert auch jetzt nicht die unfassbare Weiterbildung, sondern das ist tatsächlich mit einem Train-the-Trainer-Konzept super einfach von Mensch zu Mensch weiterzugeben, sodass das Bedienen einfach ist. Man hat ein geschultes Personal, aber es ist kein, man muss nicht studieren und man muss auch nicht drei Ausbildungen obendrauf setzen, um so eine Anlage betreiben zu können. Und dadurch schaffen wir natürlich auch die Möglichkeiten für eine Skalierung im globalen Kontext. Weil wenn es eine Anlage wäre, die einfach per se schon mal 1 Million Euro kostet, das können sich schon verschiedene Industrien überhaupt nicht leisten und wollen sich es auch nicht leisten. Das sind die Investitionskosten gar nicht möglich, dass die gedeckt werden. Und wir sagen, nee, wir arbeiten lieber mit klein und kompakt und mit wenig Investment und mit hohem Return on Invest, nämlich weniger als 2 Jahre. Das schafft man eigentlich mit kaum einer Technologie.
Das ist eine gute Zeit, ja.
Dass man weniger als 2 Jahre benötigt, um das Ganze dann auf Geld verdienen zu stellen und entsprechend in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch im höheren Management besser dastehen zu können. Und 2 Jahre kann man auch kurzfristig mit einem kleinen Minus, nämlich einem Investment, leben, wenn nachher die positiven Zahlen geschrieben werden.
Ist das ein patentiertes Verfahren?
Es ist ein patentiertes Verfahren, aber nur aufgrund der Tatsache, dass wir uns vor Kopien anderer schützen wollen. Es ist Open Access für alle, die es nutzen wollen. Und wir haben damals uns genau für diesen Weg auch aus der Gemeinnützigkeit heraus entschieden, weil wir gesagt haben, es soll kein Deckel drauf sein. Aber es soll auch nicht irgendein anderes Unternehmen dieses Patent schreiben können, um uns das Wasser abzugraben und sich selber zu bereichern. Und deswegen ist es eine sogenannte Open Innovation mit globaler Verfügbarkeit für alle, die es nutzen wollen und damit eben auch offen für unmittelbaren Anwendungstransfer. Und das können auch Unternehmen, die in der Wasserwirtschaft sind, genauso übernehmen.
Okay, du hast ja auch in dem Interview der Brand 1 gesagt, dass du überzeugt bist, dass man ein Problem wie Mikroplastik gar nicht mit Profitlogik lösen kann. Deswegen habt ihr dieses kleine hübsche G vor der GmbH stehen, G für gemeinnützig. Aber ich glaube, das ist so ein Buchstabe, der Investoren eher so ein bisschen abschreckt, oder?
Der schreckt nicht nur Investoren ab, der muss auch immer erklärt werden. Also warum man tatsächlich diesen Weg der Gemeinnützigkeit beschreitet, wenn man doch eine Technologieinnovation hat und Millionen von Euro machen könnte. Und wenn man dann immer sagt, es geht mir nicht um die Millionen von Euros oder die Insel auf den Malediven, die mir alleine gehört, das interessiert mich
gar nicht. Wollte ich gerade sagen, warum machen wir das Interview nicht von deiner Yacht aus?
Weil tatsächlich dann Werte und die Einstellung zum Leben und zur Zukunft des Planeten deutlich mehr nach vorne getrieben werden in unserem Handeln insgesamt bei Wasser 3.0, nicht nur bei mir, und wir einfach gar nicht so gepolt sind. Also wir haben halt gesagt, für uns ist es wichtig, dass es irgendwann in der Gemeinnützigkeit so läuft, dass wir die Gewinne, die tatsächlich ja auch real existieren, so eine Gemeinnützigkeit hat 3 Säulen. Ideellen Bereich, das ist typisches Spendenthema, dann gibt es den ideellen Zweckbetrieb, da gehört dann auch Sponsoring dazu und Forschungsaufträge und dann gibt es halt ganz normale Dienstleistungsaufträge, die da mit reinspielen. Das ist halt der ganz normale wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Und wir haben halt zu uns gesagt, es geht nicht darum, dass Geld abfließt aus dem Unternehmen an externe Investoren zum Beispiel, sondern wir wollen, dass alles, was an Gewinnen existiert, im Unternehmen bleibt und reinvestiert wird. Und genau dieses Konstrukt ist halt dieses Selbstbefeuern der eigenen Forschung und Entwicklungstätigkeiten. Müssen wir nicht für jeden kleinen Schritt, den wir machen, einen Forschungsantrag schreiben, sind viel, viel schneller im Handeln und dadurch natürlich auch viel, viel schneller im Bereich der Lösungen und auch im Bereich der Kommunikation, Aufklärungsarbeit und auch in unseren Bildungsinitiativen.
Klappt das denn gut?
Ich würde sagen, 2 vor, 1 zurück. Das ist immer dieses Typische, dass man kurz mal atmen muss, bevor man die Antwort gibt. Ich finde tatsächlich, es gibt unfassbar viele sehr, sehr gute Projekte. Und es gibt unfassbar viel Geld, die in komische Projekte laufen, wo man sich die Frage stellt, wieso laufen jetzt die Menschen dorthin und warum wird nicht woanders investiert? Das ist aber die Kritik am Marketing und nicht an den Menschen, die spenden, sondern Spendenbereitschaft ist ja super, dass die existiert. Ich würde mir halt wünschen, dass die Spenderinnen und Spender auch die notwendige Transparenz erhalten, wo das Geld tatsächlich hinfliegt. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Privatjet oder in den bürokratischen Apparat von großen Spendennehmerinnen und Nehmern oder eben in direktes Handeln an der Basis. Und es gibt unfassbar viele super gute Initiativen, die genau an der Basis agieren. Ja. Und die krebsen tatsächlich.
Also wenn jetzt die Bundesregierung nicht die Luftverkehrstickets, die Flugpreise, also ne, die Steuer gesenkt hätte und die 350 Millionen euch gegeben hätte, was könntet ihr dann alles machen?
Mit 350 Millionen, also ich würde wahrscheinlich erstmal viel darüber nachdenken, wer sonst noch alles was von den 350 Millionen abbekommen sollte, damit man es von einer Last, einer Schulter auf verschiedene Schultern verteilt, die alle ihren Impact dann leisten können und dürfen. Also das wäre der erste Punkt. Und mit dem Teil, der für uns übrig bleibt, würden wir tatsächlich in die Skalierung gehen, sowohl in der technologischen Skalierung, aber eben auch in der Bildungsskalierung. Das heißt, sehr, sehr viel auch in die Bildungsaktivitäten in den Schulen zu bringen. Das ist eins meiner Herzensprojekte, wo ich einfach sage, je mehr Schulen und je mehr Schülerinnen und Schüler schon heute hervorragend aufgeklärt werden zu den Themen der Zukunft und die Themen der Zeit und auch den Krisen der Zeit. Und je mehr man eben Positivismus verstrahlt, in die Welt hinausstrahlt und eben entsprechend auch Lösungswege aufzeigt, desto resilienter wird auch die Jugend im Erwachsensein werden. Und diese Resilienz eben jetzt schon zu fördern, ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Punkt, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, das hast du ja auch geschrieben. Ne? Bildung ist so für dich der Generalschlüssel. Und ich finde ja auch, damit bedient er mein Lieblings-SDG Nummer 4, Bildung, finde ich auch, dass damit unglaublich viele Probleme gelöst werden könnten, wenn die Menschen einfach besser Bescheid wissen. Und letztendlich ist das Wissen darüber ja auch besser im Hirn aufgehoben als die Mikroplastikpartikel, nehme ich mal an.
Ja, und es gibt nichts Schöneres als viele strahlende Kinder, die einfach begeistert an diesem Thema forschen und sich weiterentwickeln und dann auch Konzepte mit in ihren an den Abendtisch bringen, wo dann die Eltern auch mit dran sitzen, wo man einfach mal über andere Themen spricht, wo das Handy auch mal kurzfristig zur Seite gelegt wird, wo man sich in die Augen schaut, sagt, was haben wir denn heute alles erlebt und wo einfach eine ganz andere Kommunikationskultur auch mit einem Schlag wieder entsteht.
Ja, und da habt ihr auch was entwickelt, dass man quasi jeder selber sich so als Ermittler in dem Wasserfall beteiligen kann. Ne? Man kann bei euch so ein Analysekit bestellen, ne?
Ja, und das ist das leidige Thema. Du sagst es schon, es ist Bestellen. Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich, das kostet Geld. Also Analytik ist wirklich eine ziemlich teure Geschichte. Und wir haben natürlich mit der Global Map of Microplastics auf der einen Seite diese transparente Mikroplastikbelastung sichtbar gemacht und machen sie auch kontinuierlich sichtbar mit allen neuen Punkten, die dazukommen. Aber solche Schulprojekte und auch die Integration der Analytik-Kits in Citizen Science-Projekten, die kostet einfach Geld. Und das ist so die Krux bei der Sache, dass wir natürlich unfassbar viele Schülerinnen und Schüler haben, die uns eine E-Mail schreiben und sagen, wir würden gerne mitmachen. Und wir sagen, wir können sie tatsächlich nicht kostenfrei rausgeben, weil ansonsten müssen wir zusperren. Und da denke ich mir immer, wenn die Eltern, gibt immer zwei, drei Eltern an jeder Schule, die vielleicht im Elternbeirat sitzen und die sagen, okay, wir kaufen jetzt für die Schulen entsprechend fürs Schuljahr XY Anzahl an Analytik-Kits und dann wird es über die entsprechenden Klassen verteilt und dann kriegt das jeder von der 7., 8. Klasse bis zum Abitur, bekommt einfach die Möglichkeiten, da auch zu messen, sich direkt zu beteiligen und das Thema im Unterricht zu behandeln, dann wäre ziemlich viel Gutes passiert. Und bei uns geht es auch hier darum, das nach vorne zu bringen, die Daten aufzuzeichnen, auch wirklich die Menschen mitzunehmen im Lösungsweg von der Bildungsebene an. Aber wir können es halt nicht aus der eigenen Tasche zahlen, weil wir selbst nichts in der eigenen Tasche haben. Und dafür braucht es halt viele Sponsoren und Menschen, die sagen, jeder Euro zählt.
Könnt ihr dafür nicht so ein Crowdfunding-Projekt machen?
Wir haben jetzt ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Bei uns läuft im Juli die große Donaubeprobung. Mm. Das ist tatsächlich so ein kleiner interner Weltrekordversuch. Wie schnell schafft man es, die gesamte Donau auf 2850 Kilometer zu beproben und die Daten zu kommunizieren? Und das startet im Juli. Und dafür haben wir tatsächlich bei Better Place ein Crowdfunding initiiert. Machen das im Rahmen unserer Möglichkeiten mit Marketing, bringen es nach vorne, aber ihr wisst selber, wie es ist. Man kann immer mehr machen, dann kommt auch bestimmt mehr rum. Aber wir haben halt auch noch viele andere Dinge zu tun. Deswegen also, hoffen wir immer auf Mund-zu-Mund-Propaganda.
Komm, nutzen wir das hier. Aufruf an alle Donauanrainer oder Donauurlauber in den nächsten Wochen. Guckt mal bei Wasser 3.0 und macht da mit. Das lohnt sich mit Sicherheit. Das heißt, kann man denn euch auch spenden?
Klar, wir sind ganz normal Spenden begünstigt. Es gibt auch einen Spenden-Button bei uns auf der Seite. Wir bieten auch verschiedene Konzepte an für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, wir wollen aktiv werden, aber vielleicht haben wir nicht das Mikroplastikproblem oder sehen es nicht, aber wir würden trotzdem gerne was machen im Rahmen unserer CSRD-Berichterstattungen. Und auch hier gibt's ganz viele Möglichkeiten, Optionen, gemeinschaftlich alleine aktiv zu werden. Es findet jeder irgendwie ein Zuhause bei uns.
Aber du hast das ja gerade schon angesprochen, auch wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, 350 Millionen zu bekommen, du würdest sofort auch an andere Impact-Unternehmen das verteilen. Das, denke ich, zeigt ja auch schon ganz gut, wie du so tickst. Aber was müsste sich eigentlich auch generell am Investorenmarkt ändern, dass eben auch so Impact-Unternehmen wie Wasser 3.0 leichter an Kapital kommen kann? Ist das da ein Vorschlag, eine Idee?
Die Businessmodelle werden wir nicht neu stricken können. Also die sind einfach zu lange und zu traditionell gewachsen und es sind auch viel zu viele Menschen, die auch in jungen Jahren innerhalb des Studiums genau schon in diese traditionellen Strukturen rein entwickelt werden und gar nicht diese Bewegung und alternative hybride Kapitalmodelle mal betrachtet werden. Aber es gibt immer diese kleinen Leuchttürme, es gibt immer diese kleinen Gruppierungen an Menschen, die tatsächlich auch alternative Wege gehen. Und wenn man diese Menschen sichtbar macht im Investorenkreis, dann wird es auch sehr spannend für die Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, weil die nämlich genau dann mit diesen Menschen zusammenkommen. Momentan sind das noch nicht wirklich viele, die tatsächlich so denken und handeln. Und wenn man aber mal in binomischen Formeln denken würde, kann man da relativ schnell auch das Wachstum hinten dran sehen, wenn einfach die Aufklärungsarbeit auch im Investorenbereich stärker vorangetrieben wird, was es für Möglichkeiten gibt, wenn man sich mal von den rein wirtschaftsgetriebenen Businessmodellen verabschiedet. Es wird immer die Frage sein, was ist drin für mich? Es wird immer die Frage sein, gibt es hier eine Exit-Strategie? Ja, nein. Es gibt immer wird immer die Frage geben, gibt es nicht noch 0,5% mehr, wenn ich investiere? Das sind legitime Fragen, aber man sollte sie nicht als Entscheidungsmarker so fest im Boden verankern, dass sie dann ein K.O.-Kriterium sind, wenn man sie nicht bekommt. Sondern man sollte dann wirklich auch mal kurz den Impact gegenüber dem wirtschaftlichen Interessen stellen und dann sinnvoll überlegen, mache ich oder mache ich nicht.
Vielleicht streifen wir ja die eine oder andere Biografie mit diesem Podcast. Wer weiß, ich mag dieses Bild. Ich habe das mal einen Pastor gefragt, ob er nicht irgendwie angekickst ist, dass immer die Leute bei den Predigten einschlafen. Und da meinte er, ach weißt du Jürgen, wenn ich eine Biografie streife, habe ich doch schon ganz viel erreicht. Deswegen, wer weiß, wen wir heute streifen. Aber vielleicht gehen wir nochmal wieder einen Schritt zurück und nochmal etwas tiefer in das Thema rein, um vielleicht auch nochmal klar zu machen, warum es so wichtig ist, dass wir uns jetzt damit beschäftigen. Denn tatsächlich ist es ja, dass wir Mikroplastik täglich aufnehmen, wir atmen Fasern ein, es kommt über das Essen auf unserem Teller. Wir haben inzwischen Mikroplastik im Blut, im Lungengewebe, sogar im Gehirn. Es wurde in der Plazenta von Schwangeren entdeckt, es wurde in den Hoden von Männern entdeckt. Die Gefahr besteht, dass das unfruchtbar macht. Also was bedeutet das eigentlich konkret für uns, wenn wir nichts machen? Was weiß die Wissenschaft da über gesundheitliche Folgen für den Menschen?
Ja, die gesundheitlichen Folgen sind immer unfassbar schwer abzuschätzen, weil es natürlich so, der Mensch ist ein Individuum und formal muss man davon ausgehen, dass ein Partikel, egal welche Art, ob das jetzt ein Nanopartikel ist, schwermetallbasiert oder ob das ein Mikroplastikpartikel ist, es kann uns krank machen, weil wir einfach nicht wissen, wie dieser Partikel durch den Körper wandert und an welcher Stelle er vielleicht falsch abbiegt. Bei den meisten Partikeln, auch in einer bestimmten Größe, kann man sagen, wenn man sie zu sich nimmt, verlassen sie auch unbeschadet in der Regel den Körper. Werden diese Partikel kleiner, und immer kleiner und noch kleiner und sind dann irgendwann in dieser Nanoskalierung, also dass wir dann bei den Nanoplastikpartikeln landen. Dann haben wir natürlich diesen Übergang Blut-Hirn-Schranke und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass natürlich auch in Gewebe Mikroplastik zu finden ist. Oder dann halt auch diese Plaques, die zum Beispiel einen Schlaganfall auslösen können und nicht mehr irgendwelche Ablagerungen sind, die auf Kalk basiert sind, sondern wo man dann sagt, oh, das war jetzt dann vielleicht dann Mikroplastik.
Krass, ja.
Und diesen Dingen sollte man sich, also man sollte das nicht als Panikmache sehen, sondern man sollte sich eben bewusst machen, je höher man sich Mikroplastik-Emissionen aussetzt, desto höher die Gefahr natürlich, dass es krank macht. Da gibt es aber Wege, wie man sich helfen kann. Ich sage mal, für alle die im Büro, zu Hause oder irgendwo viel Teppichböden haben, lüftet halt öfter mal. Dann frische Luft verteilt Mikroplastik aus dem Raum heraus in die Umwelt. Ist in erster Instanz, man kann es dann nicht entfernen, aber es ist zumindest mal aus den Innenräumen raus. Und in den Innenräumen haben wir hohe Mikroplastikkonzentrationen, weil wir einfach Kleidung tragen, weil die Teppichböden, weil wir viele typische Büromöbel und so weiter, die Rollen vom Stuhl über den Boden. Jedes Mal entsteht irgendwo ein Mikroplastikabrieb. Dessen sollten wir uns halt bewusst sein. Das heißt, für alle die viel draußen unterwegs sind, sinkt schon mal die Belastung.
Ich war ja geschockt, ehrlich gesagt, ne, als ich das Buch gelesen habe. Also zum einen, Reifenabrieb kannte ich. Das Problem liest man ja auch immer wieder bei dem Thema. Aber was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was ja genauso logisch ist, sind Schuhsohlen, worüber du schreibst. Da denkt man gar nicht drüber nach. Oder was ich den totalen Hammer finde, ich bin jetzt kein Raucher, aber ich habe dann da einen Beitrag auf LinkedIn gemacht, vielleicht hast du ihn gesehen, weil mir das so beim Spazierengehen durch den Kopf ging. Als du geschrieben hast, in jedem Zigarettenstummel, Filterstummel, können bis zu 7000 Chemikalien und über 250 krankmachende Stoffe drin sein. Und ein so ein Stummel in der Natur kann bis zu 1000 Liter Wasser total kontaminieren. Und dann habe ich da mal irgendwie innerhalb, weiß ich nicht, von 200-300 Meter nur auf meinem Weg, und das ist ja nicht die ganze Straße, irgendwie 30-40 Zigarettenstummel eingesammelt. Und dachte ich, ach du Scheiße. Da wird ja gar, also welche Quellen und welche Ursachen so für Mikroplastik werden eigentlich von uns so völlig unterschätzt?
Also eine ist ja die Schuhsohle. Dann haben wir dieses typische Thema Kunstrasenplätze.
Oh, ja.
Da ploppt natürlich dann auch das Thema PFAS relativ schnell auf. Das sind dann die andere Schadstoffklasse, die jeder vielleicht schon mal gehört hat, die sogenannten organisch-chemischen, persistent-organisch-chemischen Verbindungen. Und was ich auch immer wieder sehr, sehr spannend finde, ist die Fragestellung, wo erwartet man es tatsächlich nicht?
Ja.
Und dieses erwartet man nicht. Man, im Auto, wenn das Auto gebaut wird, finde ich halt immer ganz spannend zu sagen, okay, das Auto hat dann irgendwelche Armaturen, die sind alle verbaut. Aber auf dem Weg, bis dass die Armatur am Auto ist, entsteht in jedem einzelnen Prozessschritt Mikroplastik bei der Verarbeitung der Produkte. Und das ist so aus den Augen, aus dem Sinn, wenn wir das Auto sehen. Oder auch die Thematik, dass das Auto, wenn es ein E-Fahrzeug ist, schwerer ist und mehr Reifen hat als ein Verbrenner. Das ist ein Thema. Oder auch dann die Fragestellung, recycelte Materialien in Textilien. Das ist eine ganz tolle Marketingkampagne, die von den Textilproduzenten gefahren wird. Aber dass diese recycelten Materialien einfach schneller im Waschprozess kaputt gehen, bleibt irgendwie außen vor. Es ist dann zwar ein recyceltes Material, was wiederverwertet wird, ist in erster Instanz gut. Das Produkt, was hinten rauskommt, ist qualitativ schlechter und erzeugt dann aber mehr Mikroplastik in der Nutzungsphase. Und das sind eigentlich die Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass wir mehr Aufklärungsarbeit leisten auf verschiedensten Ebenen. Und genau das Gleiche in so einer typischen Drogeriemarktverpackung, wo drauf steht Mikroplastik frei. Jeder denkt dann, super, kaufe ich mir doch meine Waschreinigungssubstanz, die ist mikroplastikfrei, habe ich alles richtig gemacht. Aber diese Verpackung drumherum hat ebenfalls einen Mikroplastik-Footprint. Und wenn ich halt 17 von diesen Flaschen zu Hause stehen habe, dann kann da so viel Mikroplastik frei draufstehen, wie es will. Trotzdem hat die Verpackung den Mikroplastik-Footprint und negative Auswirkungen auf die Umwelt geleistet. Und selbst wenn da Mikroplastik frei draufsteht, ist es nicht klar, dass da keine Polymere drin sind. Also lösliche Polymere können trotzdem drin sein und die haben ebenfalls eine negative Auswirkung auf die Umwelt, sind aber Schadstoffe,
da hab ich, Mikroschadstoffe. Ja, da habe ich direkt einen super Tipp für alle, weil der war nämlich bei mir auch schon zu Gast, Axel Kaiser von Dentabs. Ihr wisst, ne, mit Dentabs, das ist auch eine kompostierbare Tüte, in der die Zahnpflegetabletten drin sind, in denen keine Chemie drin ist. Und die sparen euch jede Menge Zahnpastatuben. Und Zahnpastatuben sind mit Sicherheit, also in Zahnpasta ist sowieso Chemie ohne Ende. Deswegen schäumt sie auch und schimmelt nicht. Und in den Tuben ist wahrscheinlich auch jede Menge Mikroplastik. Und es werden jeden Monat in Deutschland 400 Millionen von diesen Tuben verbrannt. Also Leute, wechselt auf Dentabs. Nur mal am Rande.
Weil Ende das, der Werbung.
Genau, ja, weil das mir gerade, weil das passt doch perfekt, oder nicht?
Ja, ist super.
Welche Alternativen gibt es denn eigentlich überhaupt zum Plastik?
Also die echte Plastikalternative im Alltagsumfeld ist natürlich die Verpackungsvermeidung. Mhm. Wenn man sich vor Mikroplastik schützen will, ist es auch immer ganz wichtig, sich zu hinterfragen, woher stammt mein Essen? Also ist es ein hochverarbeitetes Essen, dann schiebe ich mir nur die Pizza in den Ofen aus dem TK oder mache ich wirklich Dinge selbst? Was auch ganz spannend ist, ist zu hinterfragen, wo kommt's her? Also wie sind die Transportwege? Ist es jetzt von asiatischen Regionen Richtung Deutschland gewandert? Wurde es in Deutschland produziert und so weiter und so fort? Und was auch immer sehr, sehr spannend ist, ist sich zu hinterfragen, welche Wege kann ich zu Fuß gehen, auch wenn die Schuhsohle da wieder mit reinspielt, ja. Aber welche Wege kann ich zu Fuß gehen? Weil in dem Moment, wo ich zu Fuß gehe, stoße ich Mikroplastik während des Atmens aus dem Körper aus. Das ist ein positiver Effekt. Ich bin unterwegs, habe einen gesundheitspositiven Effekt. Ich treffe vielleicht noch jemanden, unterhalte mich, habe einen Kommunikationseffekt. Und ich bin nicht mit dem Auto oder auch mit dem Fahrrad unterwegs und erzeuge potenziell Abrieb. Ich sage nicht, wir müssen aufs Auto verzichten und ich sage auch nicht, wir sollen aufs Rad verzichten, weil ich sage, beides sind Fortbewegungsmittel, wo alltagshelfende Wirkung entsteht. Und von daher bin ich weder gegen Auto, noch bin ich gegen Fahrrad, ich bin nicht gegen Joggen gehen mit vernünftigen Laufschuhen, gar nicht. Macht es bitte weiterhin, ganz genau so. Das Wichtige ist nur, hinterfragen, wie viel brauche ich davon? Und kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas ersetzen oder darauf verzichten? Es geht hier nicht darum, irgendwie pauschal zu sagen, das dürfte ab heute nicht mehr tun.
Ich bin jetzt froh. Ich dachte schon, am besten, ich gehe gleich runter, setze mir in den Sessel, halt die Luft an und dann habe ich das Problem gelöst.
Das habe ich auch schon häufiger gehört, dass das wahrscheinlich die beste Option ist. Aber wie wir jetzt alle schon wissen, im Haus drin, den Sessel vielleicht dann nach draußen und den Sessel dann auch nicht mehr mit einem Synthetiküberzug, sondern wir wissen schon, ja. Das ist eine Never-Ending-Story ums Thema Mikroplastik. Und wir wollen ja alle noch ein bisschen Spaß an den Dingen haben, die wir gerne tun. Und von daher ist es ganz in meinem Auge ganz wichtig zu hinterfragen, was muss sein, was muss nicht sein.
Was hältst du denn dann generell auch von Recycling? Ist das dann trotzdem eine gute Idee? Also wenn ich Plastikrecycling mache und Plastik wiederverwerte aus Rezyklaten, ist das eine gute Idee dann oder ist das auch trotz allem immer noch stark belastet?
Ich fände es super spannend, wenn man Recycling schon bei der Produktion mitdenkt. Inwiefern? Weil wenn man nämlich schafft, zum Beispiel Verpackungen monokunststoffbasiert zu machen, ist das Recycling nachher energieeffizienter, es geht
das
wesentlich
stimmt.
schneller und man kann wesentlich bessere neue Produkte daraus entstehen lassen. Mhm. Und das ist ein ziemlich spannender Ansatz. Genauso ist ja immer die Frage mechanisches Recycling, / thermische Verwertung oder chemisches Recycling, / machen wir wieder unsere Öle und Gase raus und dann wieder neue Kunststoffe aus den Ursprungssubstanzen. Auch hier würde ich mir wünschen, dass man sich technisch tatsächlich mit den Schritten vor dem eigentlichen Prozess sehr gut auseinandersetzt. Weil wenn man die Prozessschritte vorher kennt, kann man nachher die Entwicklungsphase in der Lösung deutlich besser vorantreiben und ist auch viel schneller im Ermitteln des richtigen Lösungsweges. Wenn man aber immer in so eine Sackgasse reinläuft und wieder raus und wieder rein und wieder raus und das kostet unfassbar viel Geld. Es dauert sehr, sehr lange. Aber wenn man sich eben im Vorfeld schon mit den Menschen, die es produzieren, die es verarbeiten, unterhält, die Dinge vielleicht schon auf der Ökodesign-Ebene optimiert, dann schafft man hinten raus eine Recyclingquote, wo wir alle dann froh wären, dass wir hier Rohstoffe sparen und neue Produkte generieren können, die eben nicht diesen negativen Impact haben.
Naja, aber ich denke halt, wenn man bei der Menge an Plastik, die wir haben, es schafft, dieses zu recyceln und nicht immer neues Virgin-Plastik zu nehmen, und dort ist ja immer Erdöl mit drin, haben wir ja auch schon auf jeden Fall eine Menge gewonnen. Allein absolut, durch die Sache, ja. Ich meine, plastikfrei leben ist ja durchaus bereits ein Trend. Es gibt so einige Initiativen, den zum Beispiel World Cleanup Day und Rewe wirbt mit Einkaufen ohne Plastik. Es gibt das Forum Plastikfrei und man kriegt überall, wenn man mal nachguckt, 100 Tipps für plastikfreies Leben. Also da ist ja mit Sicherheit auch schon eine ganze Menge dabei. Aber dann habe ich trotzdem manchmal immer so ein bisschen den Eindruck, das ist dann so wie beim CO2-Fußabdruck, den ja letztendlich der Erdölkonzern BP erfunden hat, um uns die Verantwortung zuzuschieben als Verbraucher. Hast du da den Eindruck, oder kann man da nicht den Eindruck haben, das ist so beim Plastik auch so ein bisschen so? Wir sollen plastikfrei leben, aber auf der anderen Seite ballert uns die Industrie auch zu mit immer neuen Produkten.
Ja, und auch mit immer mehr Wörtern, die wir einfach halt nicht verstehen. Also wo die Definitionen fehlen und wo man so denkt, was wollen die mir jetzt eigentlich sagen? Und das ist so die Krux auch im Mikroplastikbereich. Wenn ich die ganze Zeit höre, wer ist denn dringend atmen, Mikroplastik ist negativ für uns Menschen. Und ich kriege da eine Liste von 100 Sachen, die ich jetzt sofort auf der Stelle in meinem Leben optimieren kann, um eben länger mit geringeren Konzentrationen Mikroplastik leben zu können. Ich mir denke, ja, wenn ich das mache, dann schaffe ich das in meinem unmittelbaren Umfeld. Aber wenn ich meine 4 Quadratmeter verlasse, in dem Moment bin ich ja schon wieder externen Faktoren ausgesetzt, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Mhm. Und wenn jetzt die Firma XY gerade mit schlechtem Wind aus dem Schornstein dann doch Mikroplastik in die Luft bläst, dann bin ich davor nicht sicher. Also, und das ist die Krux. Und ich tue mir tatsächlich schwer, das alles immer so zu pauschalisieren, auf den Konsumenten zu übertragen. Ich glaube, viele Menschen draußen machen schon unfassbar viel, um sich und auch die Umgebung und die Umwelt zu schützen. Ein Hoch an dieser Stelle an alle Clean-Upper dieser Welt, die wöchentlich sich um den Müll derer kümmern, die ihn einfach achtlos in die Umwelt werfen, wo ich mir denke, warum schaffen wir das nicht? Das ist wie dein Thema eben mit den Zigarettenkippen. Mhm. Warum kann man die nicht einfach in den Mülleimer werfen? Wo ist das Problem?
Es gibt selbst so kleine Taschenascher, die man mit dabei haben kann. Das ist eigentlich total simpel. Wenn ich schon so einen Scheiß mache, dann, also wenn ich mir schon selbst schade, muss ich ja nicht noch anderen Schaden.
Und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass wir die Wertschätzung derer, die sich um die Umwelt kümmern, hochschrauben, aber eben auch unsere eigene Wertschätzung der Umwelt gegenüber und uns immer wieder hinterfragen, muss jetzt, während ich die Zähne putze, permanentes Wasser laufen? Alleine schon diese Thematik ist
das
bei vielen...
Das finde ich auch schräg.
Ist aber, weil das ist aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, das Wasser kommt sauber aus der Leitung, dann kannst du auch weiter laufen lassen. Und das, da denke ich mir, aber warum denn? Es sind einfach dann 4, 5, 6, 7 Liter, die als Vernichtung wieder weitergeleitet.
Ja, oder die Leute denken, mit meinem Wasser, was ich laufen lasse, dem guten, reinen, sauberen Wasser, verdünne ich ja jetzt die Mikroplastikpartikel von den anderen. Wäre doch schon ein logischer Gedanke, aber...
Es wäre ein logischer Gedanke, der aber dann irgendwie relativ viel Geld kostet für die Menschen, die das Wasser zahlen müssen. Aber lassen wir das. Also das ist wirklich so eine Geschichte. Das kann eine Never-Ending-Story werden. Ja. Und das Spannende ist tatsächlich, dieser Wertschätzung nach oben zu schrauben. Also das Wasser, dem Wasser mehr Wertschätzung zu geben, aber auch den Umweltgefahren mehr Wertschätzung zu geben.
Es gibt ja im Grunde so 3 Komponenten. Da müsste man sich ja fragen, wo liegt eigentlich im Grunde der größte Hebel? Beim Individuum, also bei jedem von uns, bei der Politik oder bei der Wirtschaft? Auf Anhieb würde ich ja erstmal, also ich würde sagen, eigentlich doch bei der Politik, weil die müsste die Regulatorien schaffen, was ja immer sehr unbeliebt ist, ich weiß.
Ja, es wäre herausragend, wenn das Hand in Hand gehen würde. Mhm. Also wenn man tatsächlich das schaffen würde, ein gesamtgesellschaftliches Fass aufzumachen, zu sagen, hier geht's um sauberes Wasser, es geht um die Zukunft des Planeten und ohne sauberes Wasser können wir nicht leben. Und deswegen brauchen wir aus der Industrie wie auch aus der Politik ein Commitment, dass man die Dinge nicht nur anpackt, sondern dass man tatsächlich hands-on unmittelbar anfängt zu lösen. Und das wäre ohne Fingerpointing durchaus machbar. Es ist mit einem kommunikativen Aufwand verbunden. Das müsste halt jeder so ein bisschen ein Stück weit vom hohen Ross der Eigeninteressen herunterkommen. Und man müsste einen gesamtgesellschaftlichen Konsens finden. Und wenn man dann mal aus den einzelnen Parteien heraustritt und sagt, jetzt gucken wir uns mal die Menschen an, die auch im Bundestag sitzen und fernab von jeglichen wahnwitzigen Ideen hinsichtlich der politischen Gestaltung Deutschlands, geht's hier um einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, dann wird hoffentlich auch jedem relativ schnell klar werden, dass es nur geht, wenn wir in einem Boot sitzen. Und wir sitzen in einem Boot, aber ja, momentan rudern wir halt alle in Unterschied, denken, wir haben ein Ruder in der Hand und setzen halt Kräfte ins Boot, die uns nicht weiterbringen.
Also Kommunikation ist wichtig, Bildung ist wichtig, das finde ich, klingt absolut sinnvoll und jetzt habe ich direkt die Kurve zum Sinnstift, weil die Zeit schreitet leider so schnell voran, obwohl das so spannend ist, das Thema. Aber kommen wir zum Sinnstift, ne? Den hast du von mir vorab bekommen und ich habe schon von dir gehört, du hast die kleine Samenkapsel mit den Kindern der Nachbarn schon direkt eingepflanzt, das ist natürlich toll. Wie viele Kinder sind das? Dann schicke ich dir noch ein paar zu.
Also hier in unmittelbarer Nachbarschaft sind es 2 und die waren auch schon hellauf begeistert. Also sie gucken auch jeden Tag, ob schon was gewachsen ist.
Ah, wunderbar. Wenn was kommt, schicke ich euch noch welche zu, wenn ihr wollt.
Sehr gerne.
Also es ist eigentlich ein Bleistift und da ist oben so eine Samenkapsel dran. Entweder man macht es sofort, sägt man ab oder macht die Samen daraus und dann kann man damit auch noch hübsche kleine, vergiss mal nicht, wurde mir versprochen, soll da rauskommen, wenn man es gut gießt. Und ja, der Sinnstift, dazu gibt es immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Du kämpfst ja gegen ein globales Problem mit einer gemeinnützigen GmbH. Also du kämpfst gegen mächtige Industrien, gegen Lobbyisten, der Politik und hast maximal einen Wissenschaftsapparat im Rücken, der leider nur sehr langsam malt. Was hält dich eigentlich in so einer Situation aufrecht? Also was bringt dich jeden Tag dazu, immer wieder dieses Thema weiterzutreiben?
Das Wissen, dass wir es noch hinbekommen.
Cool. Tatsächlich. Also Zuversicht letztendlich. Genau. Ich mag ja dieses Wort Zuversicht. Zuversicht. Schön. Das ist schön. Dann kommen wir noch mal 3 schnelle Fragen zum Abschluss. Wie fühlt es sich eigentlich an, dass jemand, der mal Musik studieren wollte, dann Chemikerin und Wissenschaftlerin wurde, jetzt eine Unternehmerin zu sein?
Mega gut. Das ist absolute Freiheit. So wie es die Musik hätte geben können, die Chemie hätte geben können, jetzt habe ich die Kombinatorik aus allem.
Wow. Das finde ich super Antworten hier von dir. Welche Bedeutung hat der Satz, ein Weg entsteht, wenn man ihn geht, für dich?
Loslaufen, schauen und wenn man sieht, dass es keinen Weg mehr gibt, trotzdem weiterlaufen und herausfinden, wohin der Weg führt. Weil in dem Moment, wo man einen neuen Weg beschreitet, ist es Mut, den es braucht, aber es gibt auch sehr viel Erkenntnisgewinn. Und ausgetretene Pfade sind mir genug gelatscht.
Sehr gut. Also man kann eigentlich sagen, du hast ein schönes Zukunftsbild und du guckst mal, wie der Weg dahin entsteht und was da so passiert.
Ja, das Schöne ist halt, wenn der Weg noch nicht existiert, kann man auch in keiner Sackgasse landen. Das ist das Schöne.
Das ist ein Satz, das muss ich mir mal merken. Wenn der Weg noch nicht existiert, kann man nicht in der Sackgasse landen. Finde ich super. Darf ich den benutzen?
Sehr gerne.
Mache ich. Dankeschön. Dann die dritte, letzte Frage, die ich immer am liebsten mag. Also abgesehen von deinen 2 Büchern, die ich ja schon empfohlen habe, welches Buch liest du denn gerade oder würdest du uns unbedingt empfehlen, was man so lesen könnte?
Ich hänge immer wieder hier an Desiderata fest. Es liegt auch tatsächlich, liegt tatsächlich bei mir immer wieder auch nebendran. Es ist so die Lebensregel von Baltimore. Und ja, da gibt es halt wirklich, das hat mir jemand empfohlen und ich nehme es immer wieder mit, als einfach so ein Stück weit diese Zuversicht und den Zukunftsblick aufs Glücklichsein offeriert.
Ah, das Tolle ist, das Buch habe ich hier auch, ich habe es auch noch nicht gelesen. Weil ich mal was anderes sage. Ja, Also, ja, das ist auch, sie ist ja auch gar nicht dick, ne?
So, nee, das also, ist super, super dünn. Das passt in auch jede Handtasche, in jeden Reisekoffer passt das bei mir rein. Ja, ja. Und das ist immer wieder auch ein Anker, wenn man sich mal wieder zu sehr aufgeregt hat.
Ja, ich habe ja auch immer Bücher dabei, ob ich in der Bahn sitze oder sonst. Ich bin immer so ein Exot mittlerweile, der nicht am Handy daddelt, sondern analog umblättert, nicht wischt.
Kenne ich.
Ja. Sehr schön, danke für diesen Tipp. Dann, ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz herzlichen Dank an meinen Gast von Wasser 3.0, nämlich Dr. Katrin Schuhn. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von dem gemeinnützigen Unternehmen. Und sie ist Autorin von zwei sehr lesenswerten Büchern rund um Mikroplastik. Das eine heißt Kriminalfall Mikroplastik, das andere Rebellin des Wassers. Ich verlinke das unten in den Shownotes, genauso wie eben auch natürlich zur Website von Wasser 3.0 und zum LinkedIn-Profil von Katrin, sodass ihr euch da informieren könnt und euch auch vernetzen könnt. Und mein Name ist Jürgen Schöntau von Sinnstifter Kultur. Meine Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten, beziehungsweise sie in diesem Podcast auch vorzustellen, so als Best Practice. Denn sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja letztendlich Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. So. Und das ist ja genau das, was Katrin und ihr Team machen. Das finde ich ja toll. In ihrem Buch Kriminalfall Mikroplastik schreibt sie nämlich am Ende: Am Ende jeder Ermittlung steht ein Moment, in dem Wissen zur Verantwortung wird. Das finde ich einen richtig starken Satz. Und das sollte euch nach diesem Podcast bewusst sein. Und erst recht, wenn ihr die Bücher von Katrin gelesen habt. Also, die Gefahr besteht, dass ihr danach jede Menge Wissen habt und dadurch eben Verantwortung entsteht über Verbreitung und Wirkung von Mikroplastik. Und Katrin ruft dazu auf, dass wir alle gemeinsam jetzt handeln müssen. Also lasst uns anfangen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr bei auch mir wieder ein Feedback geben. Und bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Katrin, für dieses, ja, ich finde es so super wichtige und jetzt auch sehr, sehr inspirierende Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Ciao.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.